Ja, hallo liebe Freunde, grüß dich, wer immer auch heute zuhört. Ich melde mich diesmal aus Kreta, aus meinem Zweitwohnsitzdomizil hier im Süden von Kreta. Und ich habe auch ganz ein schönes Erlebnis gehabt vor einigen Tagen. Ich bin zum Strand runtergegangen und dann sehe ich eine junge Frau so von hinten, die mit einer Spindel, die man immer so Richtung Boden gleiten lässt, ganz einen dünnen Faden spinnt und Kopfhörer im Ohr hat und das war so ein ganz besonderer Anblick, auch so ein rhythmisches, gleichmäßiges Arbeiten. Und es hat mich so fasziniert, dass ich sie angesprochen habe. Glücklicherweise hat sie dann auch Deutsch gesprochen. Sie spricht aber auch ausgezeichnet Griechisch. Und wir sind ins Gespräch gekommen. Und wir haben dann so über ihre Arbeit geredet und was sie da macht und das Spinnen und so. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie da gerade an einem Projekt dran ist. Und ich möchte ihr jetzt gerne das Wort übergeben. Ihr Name ist Deborah. Was es mehr über sie zu erzählen und zu sagen gibt, das wird sie uns jetzt selber gleich mitteilen. Bitte, Deborah, wenn du so lieb bist.
Ja, hallo. Sehr gerne erzähle ich ein bisschen was. Ich freue mich da immer sehr drüber, über diese Möglichkeiten in Austausch zu gehen, weil das eigentlich auch die Grundlage von meinen Projekten ist. Also ich bin bildende Künstlerin und habe hier auf Kreta mit einer Recherche angefangen vor ein paar Jahren. Da bin ich sozusagen der Spur der Fallschirme gefolgt von Leipzig in Deutschland nach Kreta, weil hier die Luftlandeschlacht stattgefunden hat. 1941 sind hier 10.000 deutsche Fallschirmjäger auf die Insel gesprungen und haben innerhalb von 3, 4 Jahren hier viele Dörfer verbrannt und Männer, hauptsächlich Männer, exekutiert und so weiter. Und das ist natürlich so eine Geschichte von so dem Terror der Deutschen auf Kreta, die mich interessiert hat. Aber ich habe eben versucht, eigentlich so Geschichten zu finden über Frauen, die zu der Zeit hier gelebt haben und ja auch Teil waren von dem Widerstand, auch der geleistet wurde. Und das war ganz schwer für mich, also Informationen darüber zu finden. Und dann habe ich so über die Kontakte, die ich finden konnte, gefragt, ob es Omas gibt, die sich an die Fallschirme erinnern können, und hatte so einen Verdacht, dass ja bestimmt aus dem Fallschirm auch andere Dinge hergestellt wurden. Und so bin ich dann ja der Geschichte dieser Handarbeiten eigentlich mehr auf den Grund gegangen. Und das war dann in diesen Interviews so eine ganz besondere Art von Austausch. Da war meistens noch eine jüngere Person dabei, die übersetzt hat und auch so Familiengeschichte eigentlich miterzählt hat dann. Und so kam dann so Situationen zustande, meistens unter Frauen, über die Handarbeit, aber auch über die Geschichte, die sie erlebt haben, während sie diese Handarbeiten gemacht haben. Und ja, so bin ich eigentlich auch hängen geblieben, den Handarbeiten und auch zum Spinnen gekommen. Das ist natürlich ein ganz archaisches Bild, auch was du da gerade aufgemacht
ja,
hast.
Ja, das war wirklich so was Beeindruckendes. Also ich war total fasziniert. Das erwartest du ja nicht, wenn du zum Strand runtergehst. Also ich habe hier selber ein Spinnrad da oben stehen, aber halt ein Spinnrad, das du halt mit dem Fuß betreibst. Und ich spinne auch Wolle aus Schafwolle und habe da auch schon, weil Handarbeiten auch so ein Thema ist, das mich schon seit meiner Kindheit fasziniert. Ich habe auch immer viel gehandarbeitet und jetzt hier habe ich wieder Zeit und finde da auch wieder zurück. Aber das hat mich also total fasziniert, dich da zu sehen.
Ja, das ist, also ich mache diese ganzen Handarbeitsprozesse auch, also ich habe auch angefangen zu weben, um zu verstehen, was da passiert, wie Erinnerung sich in den Körper einschreibt und auch wie diese verbrachte Zeit damit zu Erinnerung wird und so. Und das kann ich ja nur nachvollziehen, wenn ich das auch selber mache. Und tatsächlich habe ich künstlerisch dann das Problem oft, dass ich diese Produkte, die da entstehen, nicht unbedingt präsentiere. Also, aber weil es sozusagen den Prozess nicht abbildet, sondern eben das Produkt ist, was andere nicht lesen können. Die können nicht wissen, was für eine Zeit ich da verbracht habe, als ich das gemacht habe. Und gleichzeitig ist aber einfach dieses Nachvollziehen eigentlich auch und diese Verbundenheit zu spüren, ne? Das ist ja eine Erfahrung, die, glaube ich, viele machen, die Handarbeiten machen, dass, also textile Handarbeiten, dass dieses Angebundensein, dieses Verbundensein über diese Fäden und auch dieser Flow, der dann entsteht beim Spinnen, ist es eigentlich noch, ich hätte nie gedacht, dass ich mal spinne, das ist noch viel flüssiger eigentlich als das Stricken, also wo man so Masche, Masche, Masche.
Stimmt.
Das ist auch ein schöner Prozess, aber das Spinnen, auch mit der Spindel, wie das dann sozusagen einfach nur sich eben, wie du das gerade beschrieben hast, einfach nur also regelmäßig fließt, nach unten fließt, das war, ja, das ist eine neue Erfahrung für mich. Und bei der Spindel jedoch muss es ja immer wieder aufgewickelt werden, der Faden, wobei beim Spinnrad das ja einfach nur läuft.
Genau, also, genau. Ja, bei der Spindel denke ich mir, dass ja das auch mit der Schwerkraft wahrscheinlich arbeitet, ne? Weil die ja doch ein gewisses Gewicht hat und die Schwerkraft sie wahrscheinlich immer nach unten zieht und dadurch auch dann mit dieser Drehung der Faden entsteht, der ja dann, je nachdem, wenn er sehr fest gesponnen ist, ja auch viel haltet und aushaltet. Ich möchte noch ganz gerne kurz zurückkommen zu dem, was du am Anfang gesagt hast über die Fallschirme. Du hast mir ja bei unserem ersten Gespräch, das ja dann ein bisschen länger gedauert hat, wie wir uns kennengelernt haben, mir auch gezeigt, dass du ein Buch darüber geschrieben hast und produziert hast, das interessanterweise, also finde ich großartig, auf Deutsch und auf Griechisch ist. Also es können sozusagen auch die Griechen lesen und auch die griechischen Frauen, die da auch viel dazu beigetragen haben, dass du es überhaupt in der Form schreiben konntest. Da hast du ja geschrieben, dass diese Fallschirme, glaube ich, aus Seide hergestellt waren, also aus einem ganz hochwertigen Material. Und dass es ja da auch in Deutschland so Seidenspinnereien gegeben hat und offenbar auch hier auf Kreta. Und vielleicht magst du noch ganz kurz, bevor wir dann zu deinem jetzigen neuen Projekt kommen, das ja auch mit Handarbeiten zu tun hat und mit dem, was halt da entsteht oder was da passiert oder wodurch überhaupt etwas entstehen kann oder sich verändern kann. Also auch so ein bisschen dieses Thema der Transformation, das ja ein sehr hochaktuelles Thema ist, weil wir sind mitten in einer extremen Transformationsphase gerade. Was war so irgendwie das Entscheidende, was du da bei diesen Gesprächen oder so, weil du auch sagst, dieses Verarbeiten und dann quasi in Erinnerung bleiben, was war für dich so die Essenz aus dieser Arbeit mit den kretischen Frauen, die aus dieser Zeit sozusagen noch Erinnerungen haben und aus diesen Fallschirmen dann alles Mögliche produziert haben?
Also ich denke, dass dieses tiefe, wie tief sich diese Handarbeit eingeschrieben hat in die Person, mit denen ich gesprochen habe, das hat mich sehr beeindruckt. Und das war was, da hatte ich vorher nicht so ein Bewusstsein dafür, dass das wirklich alle Prozesse so präsent waren, also auch Herstellungsprozesse jetzt von überhaupt Leinenverarbeitung, also Flachsverarbeitung, und dass dann wirklich diese Bewegungen alle noch im Körper gespeichert waren und die erzählt haben von diesen Prozessen, wo es einfach weit und breit diese Materialien eigentlich nicht mehr gibt. Oder vielleicht irgendwo noch ganz verloren im Schrank oder so. Aber ja, das war was da, das habe ich wirklich neu gelernt. Und dann habe ich natürlich auch, das war ein weiterer Punkt, der Blickwinkel, also von den Handarbeiten auszugehen und darüber in eine Zeit zu kommen. Und diese Zeit über die Handarbeiten zugänglich zu machen. Und das sind natürlich auch sehr schmerzhafte Erinnerungen gewesen und sehr besondere. Und da war es natürlich auch so eine gewisse Vorsicht geboten vielleicht.
Im Gespräch auch und so, ne? Ich glaube, muss man sehr sensibel vorgehen, gell?
Ja. Und auf der anderen Seite war das aber für mich, also darüber zu lernen, wie dieser Zugang über die Handarbeitsprozesse passieren kann und wie vielleicht auch Erinnerung ein bisschen anders strukturiert ist, wenn es diese Handarbeitsprozesse gibt, die ja sehr viel Zeit brauchen.
Also ich finde das spannend, weil das habe ich jetzt bei dir auch schon bemerkt, also aus den paar Gesprächen, die wir so, wann immer wir uns getroffen haben, irgendwo zwischen Strand und Naturschutzgebiet, dass ja diese Vielfalt eines Wortes auch, ne? Weil du sagst ja auch, du tust etwas verarbeiten im Sinn von Material verarbeiten. Und die Verarbeitung ist natürlich da jetzt doppelt und dreifach, mehrfach im Raum. Und auch, so wie du gesagt hast, dass sich das irgendwie in die Körper schreibt oder das, also magst du das vielleicht ein bisschen erklären, wenn sich jetzt jemand da nichts drunter vorstellen kann, was du damit meinst?
Ja, also das eine ist diese, dass der Körper eine eigene Erinnerung hat, also dass Handbewegungen, Arbeitsschritte so oft wiederholt wurden, so monomanisch, so ein immer wiederholt wurden und auch so Prozesse wurden, wo man nicht mehr nachdenkt. Also beim Stricken denkt man ja nicht darüber nach, jetzt die nächste Masche zu machen, das passiert. Und diese quasi automatisierten Prozesse, wo dann, das hatte mir mal eine erzählt, die hat ein Projekt gemacht, über Weben in einem kretischen Dorf auch. Und da haben sie Leute eingeladen in die Dorfschule, da stand ein alter Webstuhl und dann ging es darum, dass die Dorfbewohnerinnen erklären, wie das alles passiert ist, das Weben. Und die haben dann teilweise ihren Körper benutzt, um sich zu erinnern. Also weil die Bewegungen, die waren im Körper gespeichert, aber diese waren nicht aktiv gespeichert als visuelle Erinnerungen zum Beispiel. Mhm. Und das ist das eine.
Also wir würden jetzt sagen kinästhetisch, also so mehr oder weniger im Körper als Bewegung oder als Abfolge von unterschiedlichen Bewegungen im Körper gespeichert. Das, also so wie du das gerade gesagt hast, also du hast das eh schön beschrieben, dass man im Grunde genommen eine Tätigkeit ausführt, die so automatisiert ist oder so, wo man sozusagen eine so hohe Kompetenz darin hat, dass sie schon unbewusst passiert. Und wenn man in dieser Kompetenzstufe ist, der unbewussten Kompetenz, das heißt, man kann etwas schon so gut, dass in dem Moment, wo man es jemandem erklären sollte, wie das geht, man selbst sich irgendwie wieder in diese, also mir fällt jetzt so ein, wie ich mit meinem Sohn Übungs gefahren bin beim Autofahren lernen. Und wie es dann passiert ist, dass wenn wir leichte Steigung gehabt haben, ist ihm das Auto immer abgestorben. Und ich habe dann mich selbst beobachten müssen, was meine Füße machen, damit ich sozusagen so langsam von der Kupplung weggehe und gleichzeitig Gas gebe, damit ich es ihm erklären konnte. Also das ist ungefähr das, was du jetzt meinst, wo man eigentlich über dieses Nachahmen oder sich erinnern, wie die Bewegung geht, man dahin kommt, dass man jemanden vermitteln kann, wie das geht. Ja,
ja. Und das ist auch was, also das hat vielleicht zu tun mit auch so Körperweisheit tatsächlich und auch einem alten Wissen auch, das sind ja genau dieses Automatische, ne? Autofahren, diese Verarbeitungsprozesse. Ich war heute im Museum und habe mir die Leinen, die Werkzeuge angeschaut, wie Leinen hergestellt wurde. Und das sind alles Prozesse, die dauern extrem lange und es sind auch sehr, also das sind immer wieder die gleichen Bewegungen. Und das ist alles sehr, sehr körperlich, sehr physisch. Und das sind so Prozesse, in denen wir ja gar nicht so oft stecken, tatsächlich jetzt. Wir wischen halt auf den Oberflächen rum. Aber genau, das ist was, ich will das auch gar nicht romantisieren, aber ich glaube, das sind so Zustände, das wird ja heute schnell auch so meditativ genannt und sind aber so Arbeitszustände, die genauso wie dieses Weben, ne? Also diese Reihe für Reihe und den Kamm anschlagen und so weiter, das sind alles so Sachen, die waren mal sehr, sehr präsent und sind vielleicht auch, also in den meisten Fällen ist es ja sehr gut, dass wir das nicht mehr machen müssen in dem Ausmaß. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, so wie ich zum Beispiel das Stricken sehr genieße und das Spinnen jetzt auch tatsächlich, gibt es so Zustände, in denen die tatsächlich gut funktionieren so, und die auch, die uns viel geben tatsächlich.
Genau, also das kann ich da wirklich auch aus eigener Erfahrung hundertprozentig bestätigen, weil ich habe auch gewebt und auch Sachen produziert und also Handarbeit an sich, weil du gerade auch früher vom Faden gesprochen hast und von der Verarbeitung. Also meine Erfahrung, vielleicht ist es eh das, was du jetzt auch sagen möchtest, ist, dass man dann auch so verbunden ist mit dem, was man gerade tut. Und diese Verbindung geht aber über diese Tätigkeit, also dass man jetzt gerade dabei ist, etwas zu herzustellen, hinaus. Also man ist fast angebunden und verbunden mit der Natur, mit dem ganzen Universum, weil das natürlich alles auch aus der Natur kommt, was man in den Händen hat und aus denen man etwas macht. Dieser Prozess auch so, dass man bekommt etwas und man produziert etwas und gibt es dann wieder weiter. Also auch dieses Geben und Nehmen und es entsteht was. Und für mich war es eigentlich immer das Wunderbare, dass danach auch etwas da war, was durch meine Hände gegangen ist und was ich dann anschauen konnte. Also es ist dann irgendetwas Sinnvolles entstanden, was vorher nicht da war, durch dieses Verarbeiten eines Materials. Und ich glaube, dass das etwas ist, wonach wir uns auch sehnen. Deswegen hat es ja auch jetzt gerade wieder so ein, wie soll ich sagen, das Handwerk an sich wieder so eine neue Präsenz bekommen. Weil das, wie du sagst, weil das etwas ist, was der Mensch vielleicht auch wirklich braucht, dass er mit den Händen oder auch mit seiner, ist ja ein kreativer Prozess, ja, weil es entsteht ja oft im Tun dann etwas ganz anderes, als du vorher vorhattest, weil sich das irgendwie entwickelt.
Ja. Ja, also ich denke, dass das in, also im besten Fall funktioniert das so, wie du das erklärt hast. Ist natürlich in den wenigsten Fällen im Moment ist so eine Art von nachhaltiger Produktion, in der man auch sich viel wohlfühlen kann, überhaupt möglich. Aber ich war heute da ja im Museum, da hat die Person, die mich da durchgeführt hat, gesagt, man hat ja damals nie was weggeschmissen, das ist aus alten Hosen gemacht und so. Und das sind wirklich Sachen, da ist vielleicht manchmal hier auf Kreta noch viel präsenter als in Deutschland für mich. Dieser Umgang mit Ressourcen, das gibt es ja in ganz vielen Orten, dass es wirklich fast wie so Kreislaufwirtschaften gab. Und das war verbunden mit richtig harter Arbeit und auch mit ganz vielen Unannehmlichkeiten. Und es gibt aber ein paar Sachen, die können wir dann mitnehmen und da was Neues vielleicht draus machen. Also.
Und außerdem, was mir auch extrem auffällt, also meine Tochter war unlängst zu Besuch und ich habe ein Geschirrtuch da gehabt von meiner Oma. Da ist noch ihr Monogramm drauf, MP. Und das ist also mindestens, dieses Geschirrtuch ist mindestens 80 Jahre alt. Das ist wie neu. Da ist kein Loch, da ist nicht irgendwie irgendwas. Das ist komplett wunderschön noch. Ich weiß nicht, wie viele tausende Male das wahrscheinlich schon gewaschen wurde. Und das haltet wahrscheinlich noch 50 oder 100 Jahre.
Es gibt ein ganz tolles Buch, das heißt Women's Work, The First 20,000 Years. Und da geht es so um experimentelle Archäologie. Und da wird auch beschrieben, dass also alte Textilien, archäologische Textilien. Und da geht es auch darum, dass man dann immer denkt, dass die Menschen so super gleichmäßig diese Stoffe hergestellt haben. Und das ist aber tatsächlich gerade auch bei Leinen, die werden halt viel besser, je öfter die gewaschen werden. Und auch sogar bei Strickstücken, die werden einfach immer gleichmäßiger mit der Zeit. Und das finde ich auch ziemlich verrückt. So, genauso wie mit Pflanzenfarbstoffen, die dann, also wo mit Pflanzen gefärbt wird und die dann die Farbe nicht verlieren und schöner werden mit der Zeit. Das ist auch sowas, wo ich bisher meistens so ein bisschen, also das ist natürlich ganz schön, also fand ich ganz schön, dass dann irgendwie mit Pflanzen gefärbt wird und die Farben der Umgebung und so weiter, aber so richtig erfasst, was das bedeutet, habe ich tatsächlich noch nicht. Das kommt erst langsam, wo ich jetzt immer tiefer in die Materie gehe und dann sehe, wie Maulbeeren gefärbt wurde oder welche Farbstoffe es hier gibt. Und da ist meistens tatsächlich mein Zugang dann eher über Kreta, obwohl ich das nicht so erwartet hätte. Also weil es gibt eigentlich genug Möglichkeiten, auch in Deutschland daran zu gehen. Und hier so als abgeschlossene Insel, die vielleicht auch noch mehr Geschichte konserviert hat und wo es auch noch eben dann in den 50er Jahren ganz viel Herstellungsprozesse gab, die es jetzt in Westeuropa, Nordeuropa nicht gab. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass es dann doch ein größeres Wissen und mehr Erinnerungen daran gibt.
Ja, und jetzt, wie gesagt, wenn wir wieder zurückkommen zu diesen Spinnen mit deiner Spindel. Und da hast du mir erzählt, dass du jetzt dein neues Projekt sich jetzt um ein bestimmtes Wort dreht. Jetzt habe ich es schon gesagt, allerdings heißt Zeitwort. Vielleicht magst du uns dazu was erzählen, weil du hast ja morgen dazu, nein, dazu nicht. Morgen hast du eine Lesung, die in Verbindung ist mit deinem Buch, aber ja. Das ist etwas, wo du jetzt, glaube ich, schon viel recherchiert hast und noch recherchierst und dann das Ganze zusammenführen willst. Und dieses neue Projekt dreht sich um.
Die Drehung.
Um die Drehung, genau.
Genau, und das ist sowas, wo ich jetzt auch schon wieder ein bisschen länger dran arbeite und mich immer wieder so ein bisschen verliere. Und angefangen hat es damit, dass ich gesagt habe, ich hatte so viel über die Seide gelernt, ich möchte ein anderes Material kennenlernen, leihen. Mhm. Und dann habe ich im Garten von meinen Eltern Flachs angebaut. Mhm. Ein Beet Flachs ausgesät und das habe ich dann beobachtet, wie das wuchs, ganz wunderbar und ganz groß. Und dann haben meine Eltern das für mich geerntet und auf dem Feld liegen lassen. Es gibt unterschiedliche Arten, wie Flachs so, sagen wir mal, angegriffen wird, damit das Stroh davon weggehen kann. Und das eine ist mit Wasser, mit Feuchtigkeit. Das andere ist, dass es auf dem Feld anfängt zu verrotten, damit es schwächer wird, diese Hülle, die so strohig ist oder holzig. Und dann haben die mir das in die Gartenbude gelegt. Und da lag es dann ein paar Monate. Und dann haben sie zwischendurch gefragt, ob sie es mal wegschmeißen können, weil das war einfach so ein grauer Grashaufen. Dann kam ich wieder und habe stimmt. Also letzten Juni und habe dann da dieses graue Grasbüschel verarbeitet. Und dann war es natürlich, wenn ich schon mal so weit war, es schien so, als würde es sah aus wie graue Haare. Wenn ich schon mal so weit bin, dann möchte ich natürlich jetzt auch gucken, ob ich das verspinnen kann. Mhm. Dann haben wir ein Spinnrad geliehen von der Nachbarin. Und dann habe ich das erste Mal gesponnen und das war so ein Erlebnis, das wirklich, wirklich diesen Faden herzustellen aus diesen schönen Blumen, die da gewachsen waren. Und ja, da bin ich dann über andere Textilexpertinnen, also nicht nur die Elizabeth Wayland Barber, die dieses Buch geschrieben hat über Women's Work, sondern auch über andere Vorträge dazu gekommen, was eigentlich diese Drehung bedeutet, in einem ganz tollen Schema, wo es darum geht, dass von einem Zitat von Platon, wo dann die Welt ein kreisendes Tuch ist, was durch Atome zusammengehalten wird und so. Und dann gibt es dazu noch ein Schema von einer Spindel, die sich eben dreht und mit jeder Drehung einen neuen Anfang hat und dadurch nicht nur, also da hat man natürlich auch gleich die Erde so auf ihrer Achse im Kopf, finde ich. Dass sozusagen in der Zeit dreht sich diese Erde und sie kommt nie am gleichen Punkt wieder. Und so ist es ja aber auch bei der Spinne, dass eigentlich jede Drehung einen neuen Anfang bedeutet. Mhm. Beziehungsweise geht das ja nicht so zu zerstückeln, sondern es ist eigentlich eine kontinuierliche Transformation, die dann beschrieben wird als Translation sozusagen, wo dann die Drehung und diese Fortsetzung dazu führen, dass es eben eine Art, also eine Übersetzung natürlich, das ist ja, macht auf Deutsch genauso Sinn wie auf Englisch, also es ist eine Übersetzung und das interessiert mich sehr, was da passiert und natürlich auch der Drall, die Energie, die im Faden ist, die wir eigentlich in all unseren Textilien haben. Und die geht da auch nicht raus. Also die ist einfach da drin. Und da versuche ich gerade weiter zu lernen, wie auch in digitalen Prozessen diese Drehung genutzt wird. Weil ich denke, so wie das auch, also die Webstühle, die wurden ja dann erweitert mit Lochkarten, um sehr komplizierte Muster zu machen. Und das sind ja eigentlich, das ist so ein Schema für Programmieren und Coding und eben dann die Nullen und Einsen. Also es gibt dann so Lochkarten, die haben bestimmt, ob der Faden oben oder unten ist beim Weben. Und das ist die 0 oder die 1. Also Faden oben, Faden unten, 0 oder 1. Das ist das Grundprinzip von diesen digitalen Prozessen der Unterscheidung. Und da denke ich, dass diese Drehung auch eine Rolle spielt. Und ich bin gerade auf der Suche, welche Rolle die spielt. Und ja, da versuche ich jetzt einerseits mit Programmiererinnen zu sprechen, andererseits Spinnerinnen zu fragen, die viel Erfahrung haben, selber diesen Prozess durchzumachen. Und ich sammle all den Faden, den ich gerade spinne, um dann sozusagen eine Dokumentation zu haben von dem, was ich mache. Und am Ende also möchte ich das natürlich gerne zugänglich machen, um diese Drehung, um die Reibung, um den Drall zugänglich zu machen.
Ist es dir recht, wenn ich ein Foto mache?
Ja.
Das wäre super, weil da können wir das vielleicht auch ein bisschen dokumentieren, wie wir da sitzen und reden in meinem kleinen Häuschen auf Kreta.
Mir fällt jetzt gerade ein, dass ja diese Drehung auch in der Natur passiert. Ich habe da draußen eine Weinrebe, die wunderbare Trauben produziert. Und die schlingt sich permanent irgendwie anhand dieser unterschiedlichen Fäden und Seile, die ich da gespannt habe, weiter und bahnt sich sozusagen ihren Weg und breitet sich auch durch diese Drehung im Grunde genommen aus, schlingt sich sogar hinauf zu meinem riesen Ficus Benjamin und strebt auch nach oben, also eigentlich in alle Richtungen, also nach seitlich und nach oben der Sonne entgegen und ist auch mein... Diese kleinen Windungen, die mehr oder minder die vorderen Triebe, diese ganz Jungen machen, das ist dann so fest, das kriegst du dann oft gar nicht mehr gescheit runter, weil so fest hat sich das verdreht und verankert, weil es natürlich auch Halt gibt, ja, dann durch dieses sich um etwas drehen.
Ja. Ja, das ist ja auch, also die Drehung macht ja den Faden sozusagen, beziehungsweise nur die Drehung hält die Fasern zusammen und ich bin da auch immer wieder ganz erstaunt, was da eigentlich für eine Kräfte wirken und auch, dass dieser Drall da drin bleibt, beziehungsweise bei so zweifädigen, also wenn gezwirnt wird, dann wird in der einen Richtung versponnen und in der anderen Richtung verzwirnt. Das heißt, es gibt dann zwei Fäden und die werden ineinander gekordelt sozusagen, aber die werden auch mit der Spindel verzwirnt, aber eben in die andere Richtung. Und dadurch entsteht so ein Gegendrall sozusagen, der diese Fäden ineinander hält. Und das ist ja auch vom Prinzip so simpel und so stark.
Ja, also Drehung, ich überlege jetzt gerade im Grunde genommen, man sagt im Wasser, ist es rechtsdrehend oder linksdrehend, ja? Also im Uhrzeigersinn drehen oder gegen den Uhrzeigersinn, auch wenn ich jetzt zum Beispiel etwas koche und ich rühre etwas um, habe ich im Grunde genommen immer die Drehung, oder zumindest weiß nicht, wie das andere machen, aber ich habe auf jeden Fall immer irgendwie eine Drehbewegung, wenn ich Zwiebel anröste oder was, ja, also, oder wenn ich umrühre, es ist meistens eine kreisende Bewegung, ja.
Ja.
Weil die Drehung hat ja auch damit was zu letztendlich dann auch mit dem Kreis was zu tun. Ne?
Ja.
Und irgendwo auch mit der Unendlichkeit, weil du ja gerade früher gesagt hast, es ist ja ständig immer wieder ein neuer Anfang eigentlich.
Ja.
Wenn es irgendwie weitergeht. Ne?
Ja, das ist dann eben, das meinte ich am Anfang, dass ich mich da immer mal wieder verliere. Genau diese, so wie das ausufern kann in alle Richtungen. Mhm. Zum Beispiel... Die Spirale, die Schnecken, die wir jetzt gerade ganz viel sehen, wenn es regnet, die sind ja so kleine Symbole der Unendlichkeit sozusagen, genau. Die überall zu finden sind. Und natürlich ist hier auf Kreta auch dieses, also die Spirale zusammen mit dem Labyrinth und also da gibt es so sehr starke Symbole, die schon auch noch irgendwie präsent sind. Und das finde ich auch ganz spannend, dass das hier so immer wieder weiter vermittelt wird. Und das ist jetzt nicht so pathetisch, ist vielleicht auch teilweise touristisch sogar. Und da geht es dann natürlich auch um das Labyrinth und um dieses rein und raus. Also es gibt ja auch die Spiralen, die haben die eine Richtung bedeutet in den Tod, die andere Richtung ins Leben. Genau, da gibt es sehr, sehr viel. Das macht Spaß und ist aber genauso verwirrend manchmal. Beziehungsweise ist das vielleicht auch das Schöne, sich dann manchmal einfach da in so einer Spirale zu befinden und nicht mehr so richtig zu wissen, wo man gerade steckt.
Genau. Mhm. Es ist ja, glaube ich, auch die DNA eine Doppelhelix, oder? Mhm. Also auch eigentlich eine doppelte Spirale. Ne?
Ja. Ja, ich habe auch versucht, Fasern so mikroskopisch anzuschauen und die haben ja alle unterschiedliche Eigenschaften. Also Wolle zum Beispiel ist so ganz schuppig und da ist die Vorstellung natürlich super, wie sich diese Schuppen ineinander verhaken bei der Drehung. Und Leinen zum Beispiel wird ja feucht gesponnen, weil sich die Fasern dann aneinander kleben. Und Seide sieht aus wie so Schleifen. Das geht ja auch gut, sich das vorzustellen, wie so Schleifen ineinander sich halten. Also über diese breiten Stücke, die da sich dann gegenseitig so halten, ja.
Und wenn du jetzt an dem Punkt, wo du jetzt mit deinem Projekt gerade stehst, so für dich sagst, oder was ist jetzt so für mich einmal die faszinierendste Erkenntnis daraus? Und das ist meine erste Frage. Und meine zweite Frage ist, was macht es mit dir als Mensch, wenn du dich mit so einem Thema beschäftigst? Weil das macht ja mit dir auch etwas.
Also das Faszinierendste ist, ich glaube, diese Übersetzung. Also einerseits die Übersetzung, die ich beschrieben habe, andererseits aber auch die Übersetzung in andere Bereiche zu gucken, wo ist das relevant und wo ist das vielleicht eher ein Abklatsch oder so oder einfach nur eine Illustration von diesem Prinzip. Und das, ja, das ist für mich sehr faszinierend, diesen Prozess so nachzugehen und den auch zu füllen mit eben persönlichen Erinnerungen oder dazu weiter nachzuforschen, wie auch der Körper dann mit dieser Drehung verbunden ist. Und was macht das mit mir? Also das ist ja schon ein ganz guter Übergang eigentlich, diese körperliche Verbundenheit zu spüren und diese Fädenmetapher zwar zu benutzen, aber nicht überzustrapazieren und damit dann einerseits, wie ich schon gesagt habe, in meinem Projekt ja auch, befrage ich ja auch Spinnerin und gehe da von einer Weisheit aus, die eine Wertschätzung von Frauengeschichte ist und das ist was, also über diese textilen Prozesse Frauenarbeit wertzuschätzen und also Frauen sichtbar zu machen, das ist so mein Ziel auch und ich denke, dass diese Wertschätzung, sich gegenseitig zu sehen und das, was wir vielleicht gelernt haben, was eher nicht so gewertschätzt wird, was eher so eine Sache ist, die eben Omas machen oder so, das nochmal in ein anderes Licht zu setzen und das auch so wertzuschätzen als ganz tiefe Verbindung zu den Prozessen der also zu Materialien, zu Prozessen, zu dem, was uns auch so die Umgebung geben kann. Und das meine ich auch gar nicht so romantisch, das sind eher so dieses Sachen so into account nehmen, also so zu berücksichtigen oder denen wirklich mit einer Aufmerksamkeit und Wertschätzung zu begegnen, dass da eben wirklich was passiert und es nicht einfach wegkonsumiert wird. Und ja, das merke ich damit, dass sich einiges auch an meinem Umgang mit Materialien verändert.
Mm.
Wobei ich jetzt auch sitze in so einer Mikrofaser-Wanderhose und in einem alten T-Shirt.
Aber das habe ich gerade bewundert. Das finde ich sehr schön, wie das gemacht ist. Ja, weil du sagst, also auch sich gegenseitig zu sehen, was ja so ein meiner Meinung nach ein elementares Thema ist. Wer sieht mich? Ja, jetzt nicht nur so oberflächlich, sondern wer sieht mich als das, was ich bin? Wie viele Menschen kenne ich, denen ich begegne, wo ich das Gefühl habe, die sehen mich oder wo ich mich gesehen fühle? Und deswegen finde ich es wunderschön, dass du diese Arbeit aufgreifst,
oder dieses Thema. Und ich denke, was jetzt auch noch dazu kommt, was ja unwiederbringlich ist, ist der Erfahrungsschatz, der ja durch das Tun und in Verbindung sein mit der Natur etwas quasi zu schöpfen aus dem, was um uns ist, was immer das jetzt auch sein mag. Das kann man jetzt auf ganz viele Bereiche ausdehnen. Und die Erfahrungen, die man dabei macht, wie man vielleicht auch etwas ja, noch besser oder noch leichter oder qualitativ hochwertiger oder einfacher oder wie auch immer, wie man etwas behandeln kann oder auf was man achten muss, was man besser nicht macht, wie man was vielleicht auch verderben kann. Also das sind ja, denke ich, ganz wichtige Informationen, die ja ansonsten verloren gehen, wenn diese Überlieferung, dass es jetzt auf der einen Seite Menschen gibt, die sich dafür nach wie vor interessieren und dass es andere Menschen gibt, die recherchieren, die Gespräche führen, die das irgendwo festhalten, weil vieles wird ja oft nur über Gespräche und von Mund zu Mund weitergetragen. Und wenn das dann irgendwann einmal nicht mehr passiert, dann endet dort eigentlich das alles und geht irgendwie verloren und versickert im Nirvana. Also das ist schon eine sehr schöne Arbeit. Ich kann mir vorstellen, dass es auch mit jedem Menschen, mit dem du da zu tun hast, etwas macht. Also wenn du da Gespräche führst oder dich für etwas interessierst oder so wie du heute erzählt hast, wie du dann diese Frau, diese was war das, die Weberei oder was, aufgesperrt hat.
Das Webereimuseum.
Das Webereimuseum und dir dann alles erklärt hat, ja. Also was ja ein Glücksfall ist, wenn sowas überhaupt passieren kann, wenn du gerade da oben bist in dem Ort. Eine bereichernde Arbeit in vielerlei Richtung. Jetzt zum Abschluss möchte ich dich noch fragen, wie geht es jetzt weiter? Was hast du so vor in nächster Zeit?
Ich habe diese Recherche, also da würde ich dir total zustimmen, das ist auch, also Teil meiner Arbeit ist genau dieser Prozess, wo viele Menschen involviert sind. Und das werde ich jetzt noch ein bisschen weiter so machen und da versuchen eben nochmal mehr auf das Persönliche zu gehen, also darauf zu fokussieren und aber auch diese digitalen Prozesse nochmal genauer zu beleuchten. Und ich habe ein Projekt laufen bis Herbst und dann werde ich dann eine Präsentation machen. Und dieses Projekt, das bezieht sich auf diesen digitalen Teil sozusagen, die Verschränkung von Spinnen mit digitalen Prozessen. Und da wird es eine Videoinstallation zu geben, wo ich jetzt auch auf dem Weg bin, eine 3D-Animation in Auftrag zu geben und da nochmal zu versuchen, wieder mehr in das Künstlerische zu kommen, was jetzt bei mir bedeutet, dass ich dann versuche, die Bilder, die dabei entstehen, auch umzusetzen. Also, weil ich manchmal eher in das Wissenschaftliche gehe und dann merke, aber was mein Ziel ist, ist ja die unter neuen Blickwinkeln diese Prozesse eben zugänglich zu machen. Und genau das habe ich jetzt vor und bin auch ein bisschen aufgeregt. Bin immer ganz gespannt, wie das dann am Ende, denkt man immer, oh, das war alles ganz klar, das sollte so sein. Aber wenn man am Anfang vom Prozess steht, dann hat man einfach überhaupt keine Ahnung, wo es lang geht. Und ja, ich stehe nicht mehr am Anfang, aber ich bin noch am Suchen.
Naja, dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt und wir können uns ja auch über Zoom oder so immer wieder mal hören oder sehen und dann kann es ja eine Fortsetzung geben, dass wir dich so ein bisschen begleiten dürfen auf deinem Weg und immer wieder schauen, was daraus entsteht, weil wenn du dann eine 3D-Animation machst, dann wird man die vielleicht auch irgendwann nochmal irgendwo anschauen können. Und das finde ich ja gerade das Spannende, wenn wir jetzt nicht nur so eine Momentaufnahme von dir haben und kurz einmal eintauchen dürfen in das, was du jetzt, womit du dich beruflich gerade beschäftigst oder womit du dich überhaupt beschäftigst. Ich mag das jetzt gar nicht unter Anführungszeichen auf beruflich beschränken, weil das geht sowieso nicht, weil man ja immer als ganzer Mensch mit den Dingen verbunden ist und weil ja alles etwas mit einem macht, ja, ob man möchte oder nicht. Und dann können wir dich ein bisschen begleiten und auch bemerken, was dann letztendlich entsteht oder herauskommt oder wohin es dich führt oder was dann das Nächste ist, was dann schon auf dich wartet, um von dir entdeckt und erforscht zu werden. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich bin sehr froh, dass wir es jetzt doch noch geschafft haben, dieses Gespräch zu führen, und freue mich auch morgen auf die Lesung, die du in Mattweiler haben wirst und ich besuchen werde. Und wenn ich darf, werde ich ein paar Bilder machen und das dann vielleicht gemeinsam mit unserem Gespräch dann veröffentlichen. Und dann schauen wir mal, ob es Resonanz gibt.
Ja, vielen Dank auch.
Vielen Dank, liebe Deborah. Alles Gute.
Dir auch.
Dankeschön.